KI soll uns im Backoffice helfen und unterstützen.
Ja.
On-air wollen wir, dass die, die live sprechen, Menschen sind.
Hitradio Ö3 ist der absolute Reichweitenkaiser in Österreich. Senderchef Michael Pauser ist bei mir im Studio. Mit täglich über 2,5 Millionen Hörerinnen ist Ö3 der Marktführer beim Radio. Heute sprechen wir darüber, wie es gelingt, sich immer wieder neu zu finden, um für neue Zielgruppen relevant zu bleiben. Jetzt in Leaders of Transformation. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Los geht's. Michael, es ist mir echt eine Riesenehre, ein großes Glück, so einen unfassbar spannenden Gast bei uns zu haben, Chef von Hitradio bei uns, Ö3. Leg kurz los, erzähl, was machst du, wofür bist du verantwortlich?
Vielen Dank für die Einladung.
Extrem gerne.
Als Senderchef bin ich für die Gesamtmarke verantwortlich und für das gesamte Programm, das wir von 0 bis 24 Uhr senden. Von Ö3, Hitradio Ö3, ja. Österreichs größter Medienmarke, die 2,5 Millionen Menschen am Tag
erreicht. Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja Kulturgut fast in dem Lande. Ja.
Bald 60.
und bald 60. Erzähl kurz, wann hast du losgelegt und was war auch so deine Ambition, wie du das angetreten hast, den Job? Ja?
Na, ursprünglich bin ich ja zum Radio gegangen, weil ich Weckermoderator werden wollte, aber Meine zwei Vorgänger haben mir erklärt, dass sie das so nicht sehen. Jetzt musste ich mich umorientieren und habe was anderes gesucht und bin Chef geworden. Chef. Aber Scherz beiseite, Radio ist, finde ich, ein ganz besonderes Medium, das sich wirklich deutlich unterscheidet von allen anderen, weil ich finde, es ist noch immer das persönlichste und emotionalste Medium, vor allem durch diesen Live-Charakter, der mir und ich glaube auch den Hörerinnen und Hörern ganz besonders wichtig ist. Und ich habe sehr früh begonnen, mich fürs Radio zu interessieren, bin gerne zur Funkausstellung nach Deutschland mit dem Zug gefahren und habe dort, um dort Radio zu hören. Habe mich für das Medium immer interessiert, wollte eigentlich zum Privatradio und habe irgendwann einen Beschwerdebrief an Ö3 geschrieben, weil die Privatradios nicht starten durften. Und der damalige Ö3-Chef Bogdan Rostschitsch hat dann zwei Tage später angerufen und gesagt, kritisiere uns nicht so viel, sondern wenn du glaubst, dass du das besser kannst, dann probierst du es halt. Und so bin ich zu Ö3 gekommen.
Das hast du ernst genommen offenbar.
Ja, weil, ich bin für mich.
Weil jetzt muss das wirklich. Ich muss natürlich fragen, was sind so Themen, wo du gesagt hast, das ist dir, wenn du da die Verantwortung hast, besonders wichtig. Worauf schaust du? Was wolltest du vielleicht auch verändern? Und was vielleicht auch lassen, wie es ist? Ne?
Ö3 ist eine, du hast ja gesagt, Kulturgut, eine sehr traditionsreiche Marke. Und die musst du halt laufend auch ein bisschen ändern und verjüngen, damit sie relevant bleibt und weiterhin eine Rolle hat. Du kannst jetzt mit Ö3 nicht einfach mitwachsen, weil dann werden irgendwann die Hörer 120 und das wird sich nicht ausgehen leider.
Ja.
Das heißt, du musst dauernd schauen, dass ein bisschen was geht. Und wir sind in einem 3-jährigen Transformationsprozess drinnen, der auch viel mit Verjüngung zu tun hat, sowohl von den Führungskräften, also hinter den Kulissen, den Abläufen hinter den Kulissen, aber auch auf der großen Bühne im Ö3-Studio findet eine laufende Verjüngung statt. Mhm. Ja.
Und du hast gesagt, Transformationsprozess. Was sind so die zentralen Eckpfeiler, Workstreams, Handlungsfelder, wo du sagst, da muss ich es weiterentwickeln. Willst du, dass es weitergeht, anders geht?
Die Welt ist ja im Umbruch, nicht nur politisch, sondern auch technisch. Das muss auf uns auch Auswirkungen haben und wir schauen uns ganz genau an, was sind das für Auswirkungen, was bedeutet die KI für uns. Und wir haben da ganz klare Positionen dazu. Und das ist ein Stream sozusagen, was bedeutet Digitalisierung und KI für die Marke Ö3 und das, was wir erreichen wollen. Dann gibt es einen gesellschaftlichen Umbruch, wie erreicht man die Jugend, wie erreicht man im neuen Mediennutzungsverhalten neue Zielgruppen, weil mit dem Verjüngen kann ja nicht sein, dass man immer noch weniger wird, sondern wir wollen natürlich genauso groß bleiben. Und das sind zwei Hauptgründe. Und der dritte ist ein inhaltlicher. Wir sehen das auch ein bisschen als gesellschaftliche Verantwortung, wenn man so groß ist. Was kann man beitragen für die Gesellschaft? Wie kann man beitragen dazu, dass Gräben nicht größer, sondern kleiner werden, dass das Land gemeinsam nach vorne geht und das in einer möglichst zuversichtlichen, positiven Stimmung?
Super spannend. Gestattet, wenn ich da jeweils kurz nur zum gerade auch jetzt hat man auch ganz subjektiv natürlich den Eindruck, desto jünger, desto weniger Radio. Ist das so? Und was ist konkret das Gegenkonzept zu dem? Na, weil du sagst natürlich, sonst kommt es ja nicht bald, aber irgendwann natürlich trotzdem irgendwie an Grenzen.
wie erreicht man solche Menschen? Und ich glaube, wenn du die Frage beantwortest, beantwortest du für viele, viele Hörerinnen gerade.
Wir sind alle gemeinsam auf der Suche nach der Antwort. Ja,
nach der Antwort.
Aber ich glaube,
dann werden jetzt viele applaudieren.
Ja, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, es ist trotzdem keine Antwort mit dem Publikum, grenzenlos mitzualtern, sondern den Versuch zu machen, wir glauben, dass über Veranstaltungen ein Weg ist, sich vorzustellen. Wir glauben, dass über Social Media ein Weg ist, sich vorzustellen, aber nicht, indem man einfach die Memes von anderen nachmacht, sondern schon ein eigenes Markenprofil, das uns entspricht, mit unseren Werten, mit unseren Inhalten dort präsentiert. Wir sind an Schulen unterwegs, wie viele auch, um uns auch direkt vorzustellen und versuchen auf unterschiedlichen Ebenen an die junge Zielgruppe ranzukommen. Eins ist, dass man sagt immer, man verliert die Jungen. Die Perspektive ist die falsche, weil die früheren Jungen sind halt jetzt nicht mehr jung.
Ja, ja.
Das heißt, du verlierst nicht die Jungen, du hast die Jungen noch nicht gewonnen.
Ja, guter
Gedanke. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Shift im Hirn, um anders damit umzugehen.
Ja, also es ist weniger, was verliere ich, sondern eigentlich, wo kann ich gewinnen? Wo kann ich was schaffen? Spannend, total. Weil du sagst KI, man hört da ja, man liest ja da die wildesten Dinge in der Medienwelt, von da, wo Journalisten nicht mehr gebraucht werden, über wo ganze Radiosprecher und Sprecherinnen eigentlich nicht mehr gebraucht werden, wo ganze Jobs in Gefahr sind. Wie geht es dir damit um? Wie schnell und wie rasch wird das passieren?
Es passiert ja teilweise schon. Also es gibt ja Audioangebote, die durchgehend oder fast durchgehend automatisch erstellt werden.
Ja.
Das ist natürlich einerseits eine Ressourcenchance, andererseits auch eine große Gefahr. Wir sind ja wirklich intensiv im Kontakt auch mit dem Publikum, machen viele Fokusgruppen, Publikumsgespräche.
Um zu verstehen, was dann wirklich den Unterschied macht wahrscheinlich.
Genau. Und wir sind positiv überrascht, muss ich jetzt so formulieren, weil ich finde, es ist natürlich von uns ein USP. Bei uns ist rund um die Uhr 24 Stunden wer da.
Ja.
Unsere Nachrichten sind immer live und bei unseren Nachrichten schaut immer ein Redakteur drüber.
Ja.
Da kann nicht passieren, dass irgendwer eine Datenbank hackt, irgendwo reinschreibt, Trump hat den vierten Weltkrieg ausgerufen und das dann automatisiert auf Sendung geht.
Ja.
Jetzt im ärgsten Fall. Und es kommen ja auch jetzt mit dem AI-Act dann Kennzeichnungspflichten, Apokust etc., die uns alle gemeinsam vor Herausforderungen stellen. Vor allem in akustischen Medien, wo ja sozusagen alles gleich groß ist. Beim Bild kannst du leicht unten hinschreiben, KI generiert oder sonst irgendwas. Im Radio wird das eine Herausforderung werden, wo wir eine gemeinsame europäische Antwort unter den Radiosendern auch brauchen werden.
Ja.
Aber KI soll uns im Backoffice helfen und unterstützen.
Ja.
On-air wollen wir, dass die live sprechen, Menschen sind.
Ja.
Und ja, Richtung Promotion-Zwecke etc., Marketing, Werbung, da wird es wohl das eine oder andere geben, wo man das ganz gut verwenden kann. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen so Schreckgespenst-KI. Wenn du heute ein Porträtfoto machst und dann gehst du im Photoshop auf Ausschneiden, hast KI verwendet und müsstest eigentlich hinschreiben, KI generiert.
Ja, ja.
Es ist überall Trinken. KI dahinter.
Ja, ja.
Worum es insgesamt geht, ist, glaube ich, wirklich diese Deepfakes zu verhindern, dass eben nicht möglich ist, dass der Trump, den im vierten Weltkrieg vor dem dritten Weltkrieg ausruft, alle glauben, dass am Neusiedlersee ein Tsunami kommt und die Wirtschaft völlig am Boden liegt.
Ja.
Das ist das Wichtige, glaube ich, wo man
für auch euch muss, als Sender und sozusagen in eurer Rolle. Ne?
Ja, geht es total um die Glaubwürdigkeit. Also ich glaube, dass Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit total wichtige Werte werden in den nächsten Jahren. Ja.
Ich muss zu dem gesellschaftlichen Auftrag oder zu der Verantwortung. Ihr wirkt es manchmal so wie Everybody's Darling. Wie gelingt das und gleichzeitig trotzdem Stellung zu beziehen?
Ja, jetzt finde ich ja, ein Medium wie Ö3 sollte Plattform sein und nicht sollte Haltung haben, aber nicht Stellung beziehen zu denen.
Ja.
Vor allem, weil wir auch die Breite wollen und das Verbindende wollen. Ich glaube, das Schlüsselwort ist Zuhören.
Ja.
Ich glaube, dass eine Hauptaufgabe von Ö3 ist, zuzuhören. Wir haben das am Anfang, wie ich übernommen habe, haben wir in Workshops herausgearbeitet, was ist unser Purpose.
Ja.
Und da sind wir drauf gekommen zu sagen, eigentlich, wir wollen uns als Überschrift draufschreiben, Ö3 verbindet. Und damit du verbindend sein kannst, ist der erste Schritt wichtig, zuzuhören. Es ist ganz lustig, wenn du bei der BBC Führungskraft wirst, dann hast du mal ein dreitägiges Seminar und das heißt Zuhören. Weil es ist fast wurscht, ob du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhörst oder Kunden im Sinn von Hörerinnen und Hörern zuhörst. Und es ist ganz wichtig, im Land zuzuhören, nicht nur in der Stadt, nicht nur in Wien, sondern überall ein bisschen zuzuhören. Und wir haben das unter der Marke gefragt, das ganze Land. Manche sagen ein bisschen exzessiv jetzt gemacht. Also wir haben eine Nachttalksendung, wo es um gesellschaftliche Themen geht. Beispiel, weiß ich nicht, hat Ehe, ist das ein Konzept für die Zukunft, ja, für die Vergangenheit. Wir haben am Samstag unsere bekannte Sendung Fragt das ganze Land mit mehr Entertainment.
Mit Abstimmung
und mit Abstimmung und allem. Das ist dann lustig.
Hör ich gern, ja.
Man muss gestehen, dass wir am Ostersonntag zu spät in die Kirche gekommen sind, um 6 Minuten. Und ich gehe gerade hinein und der Pfarrer erzählt gerade, und da muss man sich dann vorstellen, dass das ganze Land darüber abstimmt, ob diese junge 16-Jährige jetzt zum Osterbrunch mit der Familie geht oder in die Kirche geht darf am Sonntag. Hat Ö3 sogar bei uns in der Messe eine Rolle gespielt. Also es regt so Diskussionen an und vor allem geht es da ums Zuhören. Das Schöne bei Fragt das ganze Land ist, relativ einfache Fragen, wo Menschen im ersten Impuls eine spontane, ganz klare Antwort haben. Aber wenn du beginnst, Menschen zuzuhören, dann kannst du dich wundern, dann kannst du dich ärgern.
Es beginnt Polarisierung sogar bei einem selber,
genau, wo man merkt. Genau, da kann man in den Saft gehen, wie kann das sein, etc. Aber es heißt auch, sich zu öffnen. Und das eine oder andere Mal, nicht, dass man seine Meinung ändert, aber dass man vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hat, warum eine andere Person zu einem anderen Ergebnis kommt als ich, weil sie in einer anderen Lebenssituation ist. Wir haben ein schönes Beispiel gehabt, das war glaube ich, jetzt vor 1,5 Jahren. Da hat jemand geschrieben, ich arbeite in einer Baufirma in Wien, wir sind 7 Leute, die anderen 6 sind Kroaten, ich verstehe den ganzen Tag kein Wort.
Nicht genug,
Darf ich da was sagen oder bin ich dann gleich Rassist etc.? Und du überlegst das schon, als was passiert dann am Telefon, wie geht das dann in der Live-Situation? Aber der zweite Anrufer sagt, ich kenne das ganz genau, weil meine Freundin kommt aus, ich glaube, Manchester oder Edinburgh. Und wenn wir bei der Oma sind, dann versteht die kein Wort und ist ausgeschlossen. Und es war insofern kein typisches Ausländerthema, sondern hat gezeigt, dass das jeden auf gewisse Art und Weise betrifft im Alltag. Und diese Momente sind die wichtigen, glaube ich, die man durchs Zuhören und durchs Zuhören lernen oder sich wieder dran gewöhnen erreichen kann.
Michael, lass uns reinschauen, was hast du als Manager, als jemand, der verantwortlich ist ja für ein Team und für Führungskräfte. Und was ist dir wichtig? Hast du, sage ich jetzt auch im Miteinander, oder welche Werte hast du, welche Überzeugungen hast du gesagt, das hätte ich gern, dass das, wenn ich da der Verantwortliche bin, dass das gemacht wird, vielleicht auch weggelassen wird? Ja.
Unternehmenskulturell oder im Programm?
Ich würde wirklich als unternehmenskulturell würd mich interessieren, ja, weil das ist ja gerade bei euch eine spannende Frage auch. Ja.
Also wir als Ö3 haben das große Glück, dass wir doch immer wieder auch eine Durchmischung und Erneuerung im Team haben.
Ja.
Und mir war wichtig, dass die Leute auch Verantwortung nehmen.
Ja.
Dass wir wegkommen von einem Wasserfallsystem, da ist einer, der alles weiß,
ich schaff die an,
der alles oder? Anschafft.
Ja, ja.
Und dann haben alle das alle genauso zu machen.
Ja.
Es ist viel wichtiger heutzutage zu sagen, was ist unser Purpose? Was meine ich? Wir sind Österreichs größtes Hitradio, das mir und dem Land gut tut, aus der Hörerinnen und Hörerperspektive. Ja. Wie kommen wir dahin? Was heißt das, wenn wir sagen, wir wollen am Livestream des Landes dranhängen und den in die Zimmer bringen, zu Hause und ins Auto und in die Firma. Und wenn die Ziele klarer werden, ich habe irgendwo mal gelesen, glaube ich, der durchschnittliche Mensch muss oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss am Tag 80 Entscheidungen treffen. Und das sind immer Gabelungen. Und wenn du aber weißt, wo ist ungefähr der Nordstern, dann wird es wohl einfacher sein, diese 80 Entscheidungen zu treffen, weil eines darf nicht passieren, dass man 80 Mal seinen Vorgesetzten oder seine Vorgesetzte fragt, soll ich links oder rechts gehen?
Ja, oder die riesige Recherche beginnen muss, ne?
Genau. Und da versuchen wir einen großen Schritt weiterzukommen. Ich habe jetzt bin jetzt seit 3 Jahren da. Wir haben eigentlich alle Führungspositionen neu besetzt. Wir haben einen wesentlichen Shift bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Wir haben Unternehmenskultur-Workshops gemacht. Wir haben einen Purpose-Workshop gemacht. Wir haben gesagt, wie wollen wir das erreichen, in welcher Organisationsform. Da bist du natürlich nie fertig.
Ja.
Und wir versuchen da dran zu bleiben und in Kommunikation zu bleiben mit allen. Ich habe auch zusätzlich etwas eingeführt, dachte ich am Anfang gar nicht, dass das notwendig ist, aber es war so eine Idee und gesagt, das ist halt doch für unsere Tradition ein großer Shift, wie wir anders miteinander umgehen.
Ja.
Und wir haben gesagt, ja, es gibt einen Betriebsrat und es gibt Vorgesetzte, aber wir haben trotzdem noch 3 Personen definiert, sind sogenannte Vertrauensmenschen bei uns. Okay. Was sind die? Also die müssen nicht sagen, wer und wie und was und wann, aber die helfen Menschen reflektiv bei der Einordnung.
Mhm.
Mhm. Und das ist ein wahnsinnig gutes Instrument. Ich sitze mit denen einmal im Quartal und sage, ist ja logisch, der Chef kriegt nicht alles ungefiltert, sondern vieles gefiltert, kann auch nicht überall dabei sitzen.
Ja, ja.
Sagt, wie ist die Stimmung, wie geht es uns, wo tut sich was auf, wo läuft es besser, wo läuft es schlechter, dass man auch die andere Perspektive gespiegelt bekommt. Ja, und so versuchen wir, die Dinge weiterzuentwickeln. Mhm.
Du hast von Transformation gesprochen. Wie merkst du, ihr seid da am richtigen Weg? Oder wann hast du den Eindruck, geht es zu langsam, vielleicht stockt sogar? Wie bewertest du es auch?
Na, ich glaube, dass ich da ein durchaus typischer Chef bin. Bei mir geht es natürlich immer zu langsam.
Ja, ja.
Aber das ist auch völlig verständlich. Natürlich denkt man lang über Dinge nach.
Ja.
Man macht die Dinge nicht im besten Fall aus dem Bauch heraus, ja, sondern möchte, dass das einer Vision entspricht und uns näher bringt dorthin.
Ja.
Und dann ist logisch, du bist in deinem Kopf schon relativ fertig.
Aber hast du das schon auch überlegt?
Es sind noch 124 andere, die sind noch nicht im Kopf fertig.
Ja.
Und es reicht auch nicht, ihnen einmal das zu präsentieren und einmal zu sagen, ich verstehe, dass das für manche auch total herausfordernd ist, wenn 25 Jahre lang man das so gemacht hat.
Ja, ja.
Und jetzt kommen Informationen mit, das wird jetzt so nicht mehr nachgefragt, wir brauchen das jetzt vielleicht anders. Das ist nicht einfach. Und die Menschen mitzunehmen, ist eine große, große Herausforderung. Und gelingt das in jedem Fall? Nein, es gelingt natürlich nicht in jedem Fall. Bemühen wir uns, dass es in jedem Fall gelingt? Natürlich bemühen wir uns, dass es in jedem Fall gelingt. Weil, jetzt will ich nicht negativ über Schraubenfabriken reden, aber wir sind keine Schraubenfabrik. Es kommt ganz auf Emotionen an, ob die rüberkommen,
ja,
oder nicht.
Ja.
Es kommt ganz viel aufs Gespür für die Menschen da draußen an. Es kommt ganz viel aufs Gespür mit Musik, mit Musikerinnen an. Das ist ein sehr emotionales Arbeiten den ganzen Tag, und deswegen ist es, glaube ich, noch einmal die Spur herausfordernder. Mhm.
Bleib unbedingt dran und abonniere jetzt unseren Kanal, um keine Ausgabe mehr zu verpassen. Nächsten Donnerstag folgt Teil 2 von meinem Gespräch mit Michael Bauser. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Dein Alexander Zauner. Bis bald.